Weiß ja nicht, wie es mit den Stürmen in eurem Leben aussieht, aber ich denke, wir alle erleben Dinge und Empfindungen, Nachrichten, die uns aufwühlen. Und dazu wissen, dass der starke Gott, der Herr des Himmels und der Erde, auf unserer Seite ist, uns Worte ewigen Lebens, Worte des Friedens, Worte der Ruhe gibt und nicht nur Worte, sondern er uns zur Ruhe bringt. Er ist unser Fels. Er ist der, bei dem wir uns bergen dürfen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das in diesen Zeiten immer deutlicher erleben und erfahren. Und schön, dass wir uns auch noch versammeln dürfen. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir auftanken dürfen, um im Alltag gewappnet zu sein. Und Gott ist da und will uns geben, was wir für unsere Seele brauchen, jedem Einzelnen. Herr Jesus, so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir heute auf dich blicken dürfen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dem, der uns immer wieder zuruft, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du bist in unserer Mitte. Danke, dass du uns dein Wort schenkst. Es ist ewig, es ist lebendig, es ist wirksam. Es will uns auch heute segnen. Ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst zum Reden und uns alle berührst mit deinem Wort, mit deinen Gedanken, mit dir selbst als Person. So ehren wir dich in unserer Mitte. Wir wollen uns auf dich konzentrieren und ich bitte dich, offenbare du dich als der Herr, als der Friedefürst, noch als der starke Turm, als der, der uns liebt. Amen. Wie ihr merkt und wisst, haben wir heute auch das Abendmahl, das wir miteinander feiern wollen. Und ich möchte heute meine Predigt auf das Abendmahl hin ausrichten, weil ich es auf jeden Fall vermeiden möchte, dass das Abendmahl für irgendjemanden von uns nur so ein schnelles Angehängsel ist. Das sollte nicht so sein, auch wenn wir es am Ende des Gottesdienstes feiern. Es sollte keinesfalls so sein, ach so, jetzt noch schnell, schnell das Abendmahl. Sondern der ganze Gottesdienst sollte uns auf die Wichtigkeit dieses Mahls ausrichten, auch heute, und sollte uns bewusst machen, was Jesus gesagt hat, tut es zu meinem Gedächtnis. Und so versuche ich, soweit es geht, an den Sonntagen, wo Abendmahl ist und wo ich einen Predigtdienst habe, über Jesus selbst zu predigen, weil ich denke, das können wir nie genug tun. Wir können nie genug uns von Jesus beeindrucken, beeinflussen lassen, ihn nie genug anbeten für das, was er für uns getan hat. Und das soll auch eben der Zweck dieser Predigt sein, hinführend zum Abendmahl, dass wir es umso bewusster dann einnehmen, umso würdiger. Dazu ruft uns ja Paulus auf, dass wir das Abendmahl würdig einnehmen. Das bedeutet, dass wir ihm die Würde beimessen, die ihm gebührt. Und Jesus gebührt wirklich diese Würde und diese Anbetung. Der Titel meiner Predigt heute ist: Er kam, um uns zu dienen. Jesus Christus. Er kam, um uns zu dienen. Woher ich das habe? Aus der Bibel. Wenn das nicht so wäre, dürfte ich das nicht sagen, denn man wagt es ja kaum auszusprechen, dass Jesus unser Diener ist. Jesus ist zugleich der Herr aller Herren und ist zugleich unser Diener. Er kam, um uns zu dienen. Die Stelle dazu steht Matthäus 20, Vers 28. Eine Stelle, wo Jesus das auch ganz direkt ausdrückt, aber ich möchte uns heute auch ein bisschen in die Praxis hineinführen, dass Jesus das nicht nur gesagt, sondern bewiesen hat. Matthäus 20, Vers 28, da sagt Jesus: Denn auch der Menschensohn, so nannte er sich öfter, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Grundsätzlich ist es interessant und nötig, dass wir bei Bibelstellen, die wir lesen, auch die wir so einzeln lesen, den Kontext betrachten, weil eine Stelle immer in einem Kontext steht. Und es ist gut zu wissen, was geschah vorher. Warum sagt Jesus das erst recht, wenn ein Vers wie dieser mit dem Wort denn beginnt, denn auch der Menschensohn? Das Wort denn weist uns darauf hin, dass es vorher irgendein Gespräch, irgendeine Aussage von Jesus noch gegeben hat, die dann abgerundet wird mit dieser starken Aussage, dass Jesus als der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Im Vorspann dieser Aussage geht es um die Frage wieder einmal bei den Jüngern um Position, um Größe, um Einfluss im Reich Gottes. Wer ist größer, wer hat eine höhere Position? Und die Situation war, dass die Zebedäus-Söhne oder die Donner-Söhne, Johannes und Jakobus, mit ihrer Mutter, wie peinlich das doch sein kann, mit ihrer Mutter kommen sie zu Jesus und beanspruchen den Platz rechts und links von Jesus, wenn Jesus mal auf dem Thron in seinem Reich sitzt. Was für eine Frechheit! Was für eine Dreistheit. Und dann holen sie auch noch die Mutter dazu, warum auch immer, steht nicht geschrieben. Die Mutter hat anscheinend den gleichen Gedanken oder hat sie ihnen sogar den Gedanken eingeflößt. Und zwei Kapitel vorher lesen wir auch in den ersten 5 Versen des 18. Kapitels, wie wiederum davon die Rede war, wer der Größte unter ihnen ist. Und wo Jesus dann ein Kind herzunehmen muss und ihnen erklären muss, Leute, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, sage ich es mit meinen Worten. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von diesem Virus infiziert und der ist viel, viel schlimmer als der Coronavirus. Der Feind, der Teufel hat dem Menschen diesen Virus eingeflößt, groß zu sein. Den Stolz, das Machtgelüste, die Selbstsucht, all diese Dinge mit all ihren Facetten, wir wissen, wie viele Facetten Stolz und Hochmut und Arroganz haben kann. Und das war sogar bei den Jüngern wiederholt der Fall. Und heutzutage soll es das sogar in Gemeinden geben, habe ich gehört. Natürlich nicht hier, irgendwo in Australien oder Neuseeland. Macht, Größe, wer ist der Größte? Und Jesus gibt ihnen hier einerseits ein göttliches Prinzip weiter. Er lehrt sie, was in seinen Augen wahre Größe ist. In Vers 26, also 2 Verse vor unserem Eingangsvers, sagt er, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Und dann kommt Vers 28, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Also eine wirklich kalte Dusche. Meine Güte, ich denke, die Jünger haben mit seiner Antwort nicht gerechnet. Nachdem sie offensichtlich vergessen hatten, was Jesus ihnen zu der Sache mit dem Kind gesagt hat. Wer unter euch groß sein will, Leute, wenn ihr groß sein wollt, okay, kein Problem, dann soll der groß sein will, den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Also wirklich groß in Gottes Augen, und das dürfen wir uns schon zum einen merken. Laut der Aussage von Jesus hier, und das ist eine ewige Wahrheit, wer wirklich groß in Gottes Augen sein will oder ist, der muss bereit sein, sich zu erniedrigen, sich zu beugen, den untersten Weg zu gehen, zu dienen und nicht sich selbst im Mittelpunkt zu stellen, nicht im Ellenbogenprinzip sich hochzuarbeiten und rechts und links alle niederdrücken. Und dann stellt Jesus, nachdem er dieses Prinzip mal in den Raum gestellt hat, in der Hoffnung, dass die Jünger sich das gemerkt haben, dann stellt Jesus sich nun selbst vor und sagt, wie gesagt, gleich wie der Menschensohn, denn auch der Menschensohn, denn auch ich. Ich habe das auch so gemacht, will Jesus sagen. Und wenn ich das so gemacht habe, dann lernt von mir. Fällt mir gerade ein, was Jesus an einer anderen Stelle sagt. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hat er auch an einer anderen Stelle gesagt. Hier sagt Jesus, ich selbst, als Gottes Sohn, der Menschensohn geworden ist, bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen oder um mir dienen zu lassen. Und ich denke, wenn einer berechtigt ist, sich als Beispiel, als Vorbild zu empfehlen, dann ist es Jesus. Und ich würde fast sagen, ist der Einzige. Du brauchst dich nicht als Vorbild zu empfehlen, höchstens durch die Praxis, durch dein Leben, ja. Aber nicht indem du andere auf dich aufmerksam machst. Aber in der Praxis sollten wir das, und das ist mit der Zweck auch dieser Predigt beziehungsweise dessen, was Jesus gesagt hat. Er gesagt, das ist nicht nur irgendein theoretisches Prinzip, das ich hier weitergebe, sondern das ist Grundsatz des Reiches Gottes. Jesus konnte also sowohl Herr sein, und er ist Herr aller Herren, und zugleich konnte er Diener sein, und zwar von ganzem Herzen. Es war nichts Aufgesetztes. Ich denke, das sollte uns zumindest heute, auch angesichts des Abendmahls, besonders bewegen, beeindrucken. Dafür sollten wir dankbar sein. Das sollten wir wirklich feiern. Denn wäre er nicht gekommen, um uns zu dienen, wäre es für ewig um uns geschehen gewesen. Hätten wir keine Chance gehabt, überhaupt vor Gott zu bestehen, ewiges Leben zu haben, gerettet zu sein. Jesus, unser Diener. Man wagt es kaum auszusprechen. Aber damit erfüllt sich, was schon im Alten Testament gesagt hat, was Gott über Jesus sagt, durch den Mund des Propheten Jesaja. In Jesaja 53, in diesem so bekannten Kapitel, wo eben gerade sein Kreuzestod, seine Erlösungstat für uns so deutlich beschrieben wird, prophetisch, 700 Jahre bevor das dann tatsächlich geschah. Wir kennen ja diese Verse, dass er wie ein Lamm geschlachtet wurde, dass er seinen Mund nicht auftat. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. All diese Verse da im ersten Teil des 53. Kapitels. Und da heißt es in Vers 11, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Auch ein sehr prophetischer Vers, aber interessant, dass hier das Wort mein Knecht, der Ausdruck mein Knecht geschrieben steht. Mein Knecht natürlich aus den Augen Gottes, von den Augen Gottes betrachtet. Und im Philipperbrief in Kapitel 2 greift Paulus nun diesen Gedanken auf. Philipper 2, dieser auch sehr bekannte Abschnitt, wo auch über Jesus in einer einmaligen Weise gesagt wird, was für einen Werdegang er hatte, angefangen vom Verlassen des Thrones Gottes. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Dann heißt es in Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er nahm Knechtsgestalt an. Interessant, dass eben sowohl im Alten Testament als auch hier bei Paulus dieser Gedanke aufgegriffen wird, und darum ist das nicht einmalig in der Bibel, was Jesus sagt, er kam, um uns zu dienen. Aber trotzdem muss gesagt werden, will ich sagen, dass Jesus zuallererst Gott dem Vater diente. Bevor wir zu dem Gedanken kommen, dass er uns diente. Er diente dem Plan und dem Willen des Vaters. Gott hatte sich vorgenommen, uns zu retten. Gott hatte sich vorgenommen, uns nicht dem Teufel und dem ewigen Verderben zu überlassen, sondern einen Weg der Rettung, einen Weg der Erlösung zu finden oder zu suchen zunächst einmal. Und Gott sei Dank hat er ihn gefunden. Wir feiern das nachher gleich. Dieser Plan Gottes sollte sich erfüllen. Das Problem der Sünde, die uns von Gott getrennt hat, musste, sollte gelöst werden. Diese Chance, diese Möglichkeit für jeden Menschen durch Vergebung seiner Sünde. Wir haben es gerade gesungen, jeder Mensch braucht Vergebung. Durch Vergebung seiner Schuld zu Gott zurückzukommen, zurück ins Vaterhaus, zurück in die Nähe Gottes, zurück in den Frieden, in die Ruhe, ins Paradies Gottes, in den Himmel letztlich. Diesen Plan des Vaters wollte Gott, wollte Jesus erfüllen. Und dann heißt es in Vers 8, ich habe vorhin in Vers 7 gelesen, er nahm diese Gestalt eines Knechtes an. Und dann heißt es in Vers 8, und er wurde in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, er erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Und dieses Gehorsamwerden betrifft ja auch den Vater, beziehungsweise seinen Gehorsam dem Vater gegenüber. Er wurde gehorsam, er wurde dem Plan, dem Willen Gottes gehorsam, er wurde gehorsam wie ein Knecht, wie ein Diener seinem Vorgesetzten. Jesus war zunächst einmal dem Vater untertan, hat zunächst einmal dem Willen und dem Plan des Vaters gedient. Aber dann machte sich Jesus nun auch zum Diener der Menschen. Keine Religion der Welt kennt so einen Gedanken, dass Gott sich zum Diener des Menschen macht. Wo gibt's denn sowas? Nein, es gibt es nirgendwo, als im christlichen Glauben, als im Evangelium von Jesus Christus. Und als Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, und jetzt kommen wir auch unserem Abendmahl näher, ich lese mal aus Lukas 22, den 27. Vers, also das Passamahl, wo Jesus dann auch das Abendmahl einführte, einsetzte, den Jüngern diesen Auftrag gab, es zu feiern. Lukas 22, Vers 27, da heißt es wiederum, da sagt Jesus wiederum zu seinen Jüngern, und wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Und wieder sagt es Jesus, er ist mitten unter uns wie der Dienende. Jesus ließ sich also nicht in staatsmännischen Ehren empfangen, ihm wurde nicht der rote Teppich ausgerollt, wir wissen es nur zu gut, in ein paar Monaten feiern wir Weihnachten, wissen es nur zu gut wie, meine Güte, Weihnachten schon. Wie Jesus auf diese Erde kam, er suchte nicht seine eigenen Interessen. Er war von Anfang an Diener, er hat sich von Anfang an erniedrigt. Er suchte uns, er kümmerte sich um uns, es ging ihm um uns. Und es war nicht nur der Auftrag des Vaters, den Jesus erfüllte. Natürlich, primär schon, gar keine Frage. Aber es war auch seine Liebe, es war seine Barmherzigkeit, es war seine Hingabe an uns. Und das zeigt er ja damit, dass er Diener der Menschen wurde. Er diente eben nicht nur dem Vater in einem blinden Gehorsam und sagte, na, so willst der Vater, was soll's, dann muss ich, es kommt keine andere in Frage. Nein, er liebte uns so sehr. Und da könnten wir eben in dieses Thema abweichen, wie oft Jesus das gesagt hat, wie oft Jesus das den Jüngern deutlich gemacht hat. Er war immer wieder innerlich bewegt von dem Zustand der Menschen. Als er die Menschenmassen sah, in was einem Zustand sie sind, und ich bin überzeugt, wenn Jesus, wenn Gott heute in die Welt gucken, auf diese Welt herabgucken, in was für einem Zustand die Menschheit heute ist, dann packt sie das Weinen, dann packt sie das Grauen. Und das war damals bei Jesus so, er erbarmte sich der Menschen, das heißt, er war innerlich bewegt. Er wusste nur zu gut, was geschehen wird mit diesen Menschen, wenn er ihnen nicht dienen würde, wenn er nicht ans Kreuz gehen würde, wenn er sich nicht herablassen würde, um den Stolz des Menschen zu überwinden. Und darum habe ich heute drei Gedanken, die uns zeigen, dass Jesus uns Menschen gedient hat mit allem, was er konnte, mit seinem ganzen Herzen. Der erste Punkt, zunächst einmal diente Jesus mit rein menschlichen Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten, die er als Mensch hatte, die du und ich auch haben. Also er tat, was wir auch tun könnten. Zunächst einmal müssen wir damit anfangen, wenn es um den Dienst von Jesus geht. Und am eindrücklichsten ist eben gerade die Situation bei diesem letzten Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, wo er das Abendmahl einsetzte. Die meisten von uns kennen die Situation, was da geschehen war, und zwar die Fußwaschung bei diesem Festessen. Es war ja wirklich das Passa, das größte Fest der Juden. Es war ein Festessen, und da wusch Jesus seinen Jüngern die Füße. Das war also, wie gesagt, etwas, was jeder von uns tun kann. Da hat Jesus nicht seine übernatürliche Macht in Aktion gesetzt, sondern er beugte sich rein als Mensch. Bei solchen Gelegenheiten, wenn man zum Essen zusammenkam, erst recht zu einem Festessen, war gewöhnlich an der Tür des Gastgebers ein Sklave. Und dieser Sklave hatte eine Schüssel mit Wasser bereit, hatte ein Tuch bereit und sollte nun die Gäste, die mit ihren Sandalen von den staubigen Straßen Israels in das Haus eintreten wollten, diese Gäste sollte er mit einem Fußbad empfangen. Was ja auch absolut angemessen war angesichts der Tatsache, dass man bei Tisch gelegen hat. Es war einfach hygienisch, es war viel angenehmer, wenn man den Schweiß und den Staub der Füße losgeworden ist und sich dann so zu Tisch gelegt hat. Also normalerweise war ein Sklave da, der das machen sollte. Offensichtlich war der diesmal nicht gebucht, vielleicht auch mit Absicht. Kein All-Inclusive. Er war nicht da. Und vielleicht waren die Jünger überrascht und wussten im ersten Augenblick nicht, was sie sollten. Und dann stahlen sie sich irgendwie so, vielleicht mit schlechtem Gewissen, zu Tisch und legten sich mit ihren dreckigen Füßen zu Tisch, um jetzt das Passa zu feiern. Meine Güte. Keiner von ihnen war also bereit, sich herabzulassen und zu sagen, kommt Leute, wir haben keinen Sklaven, komm, hier ist Wasser oder ich hol Wasser und eine Schürze und ein Handtuch und so weiter oder ein Fußtuch. Es war unter Gleichgestellten eigentlich auch nicht üblich. Man hatte eben den Sklaven. Aber wenn das dann trotzdem geschah, dass jemand so einen Dienst getan hat, dann war es auf jeden Fall ein Zeichen von besonderer Liebe, von besonderer Freundschaft. Aber hier erleben wir es, wie die Jünger, die ganze Gesellschaft, sich mit dreckigen, ungewaschenen Füßen zu Tisch legt. Und dann heißt es, es entstand unter ihnen, während sie da so saßen oder ja lagen, entstand unter ihnen wiederum die Diskussion, wer von ihnen der Größte ist. Schon zum dritten Mal. Lukas 22, Vers 24, also ein paar Verse vorher. Wir haben vorhin Vers 27 gelesen. Da heißt es, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Nachdem Jesus ihnen angekündigt hatte, dass einer ihn verraten wird, nachdem Jesus schon wiederholt angekündigt hatte, dass er am Kreuz sterben wird, dass er auch verleugnet wird, dass er von den Jüngern verlassen wird. Und in dieser Situation steht nun Jesus als der Herr auf und wird Diener. Er steht auf, ohne ein Wort zu sagen. Er als der Meister nimmt die Schüssel, gießt Wasser rein, holt ein Tuch, ich weiß nicht, ob er eine Schürze umhatte, und kniet sich, gehe ich davon aus, zu jedem Jünger, zu jedem seiner Jünger hin, auch zu einem Judas zum Beispiel, und wäscht ihnen die Füße. Sie sind die Nutznießer, er als der Herr wird Diener. Er tut also, was eigentlich einer von ihnen hätte tun sollen, und alle wussten, was sie versäumt hatten. Alle haben sich wahrscheinlich sehr, sehr geschämt. Und stellen wir uns vor, Jesus hatte 3,5 Jahre diese Männer geschult. Jesus hatte ihnen mit seinem Beispiel gezeigt, was es heißt, Diener zu sein. Jesus hat sie gelehrt. Jesus hat ihnen Prinzipien Gottes weitergegeben und auch gerade, wie gesagt, auf diesem Gebiet. Und keiner ist gewillt, nach 3,5 Jahren, kurz bevor Jesus nun sein Werk vollenden sollte, keiner ist gewillt, diesen Dienst zu tun. Was für eine Enttäuschung das doch für Jesus gewesen sein muss. Vielleicht hätte denken können, meine Güte, war alles umsonst. Sie haben nichts kapiert, aber auch gar nichts. Wie viel Geduld Jesus mit ihnen haben musste, wie viel Geduld Jesus mit dir und mir haben muss. Aber wir erleben, wie Jesus auch bei sonstigen Gelegenheiten, Jesus diente mit seinen Möglichkeiten, die er als Mensch hat. Nach seiner Auferstehung empfing er die Jünger mit einem Frühstück, nachdem sie nichts gefischt hatten. Er segnete die Kinder. Er nahm sie auf den Arm und tat ihnen Gutes. Er liebte die Kinder und segnete sie. Er schenkte immer wieder denen Liebe und Aufmerksamkeit und Anerkennung, die von der Gesellschaft verstoßen worden sind. Am Kreuz selbst kümmert er sich noch um seine Mutter, dass sie jemanden hat, der auf sie sorgt. Er bat Johannes, sich um seine Mutter zu kümmern. Und wenn ich an die Tempelreinigungen denke, war das auch ein Dienst für Gott. Diesmal mit der Peitsche, aber es war auch mit der Möglichkeit, die Jesus als Mensch hatte. Aber dann erleben wir Jesus auch mit seiner göttlichen Kraft und Weisheit, wie er Menschen diente. Und ich gehe jetzt gar nicht näher auf diese Situationen ein. Wir kennen sie wohl oder die meisten von uns nur zu gut. Jesus diente den Menschen in materiellen Nöten zum Beispiel. Die Hochzeit zu Kana war wirklich ein Dienst für dieses Brautpaar, das in diese peinliche Situation gekommen war, dass ihnen der Wein ausgegangen ist. Jesus diente aber diesmal nicht mit seiner menschlichen Kraft, sondern aus lauter Liebe und Barmherzigkeit, aber durch ein Wunder. Die Speisungen der 4.000, der 5.000 waren Wunder, aber es war reiner Dienst an Menschen. Die Leute waren hungrig und der Magen hat ihnen geknurrt und Jesus wollte es vermeiden, dass sie irgendwie unterwegs zusammenbrechen. Beide große Fischzüge, von denen wir lesen, war ein Dienst an den Jüngern, die nichts gefangen hatten, die frustriert waren, die davon abhängig waren, dass sie was fingen. Also Jesus diente in materiellen Nöten, in körperlichen Nöten erst recht. Jesus heilte Kranke, er weckte Tote auf. Er stillte den Sturm, der so eine Gefahr war für das Leben der Jünger. Auch da diente er immer wieder in der einen oder anderen Weise. Er war für die Menschen da. Dann sehen wir, wie Jesus in seelischen Nöten den Menschen diente. Er trieb Dämonen aus, er kümmerte sich aber auch um die Trauernden, um Maria und Martha, die ihren Bruder Lazarus verloren hatten, um diese Frau, die ihren Sohn verloren hatte. Ja, es war Totenauferweckung, aber zugleich war es ein sich kümmern um Leute, die in wirklich schlimmen Situationen waren. Er kümmerte sich um die Seele dieser Menschen und dann erst recht, ich habe es im Gebet, denke ich, erwähnt, Jesus hat immer wieder den Jüngern Menschen sagen müssen, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Er wusste, was in der Seele der Menschen abgeht. Er wusste nur zu gut, wie es da wirklich wie ein aufgewühltes Meer war. Er kannte die Stürme der Menschen. Er musste immer wieder sagen, fürchtet euch nicht. Und so dürfen auch wir erwarten und dürfen es erleben, wie Jesus uns in materiellen, in körperlichen, in seelischen Nöten hilft. Aber Jesus half den Menschen dann auch in geistlichen Nöten. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen, wo es wirklich um ihr geistliches Leben ging. Natürlich ging es auch um ihr seelisches Leben, aber es ging vor allem um ihre Rettung und sie erkannte ihn als Messias. Er offenbarte sich ihr oder die Ehebrecherin oder Zachäus, wo es auch um sein geistliches Leben ging. Und Gott sei Dank ist es Jesus gelungen, diesen Mann auf seine Seite zu ziehen. Aber auch sonst verkündete Jesus in Vollmacht und Autorität das Wort Gottes, den Willen Gottes, das Reich Gottes. Und das war auch ein Dienst an Geistlichen, ein geistlicher Dienst an den Menschen. Das ganze Leben von Jesus war eben eine Demonstration des Dienstes, der Selbstlosigkeit, der Liebe, der wirklichen Hingabe an uns Menschen. Das ist Jesus, das ist unser Herr. Er legte Wert darauf, denen zu dienen, die ihm nichts zurückgeben konnten. Wie ist es bei uns? Haben wir die gleiche Gesinnung? In Philipper 2 heißt es, seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und ich komme zum dritten und zum Höhepunkt des Dienstes von Jesus. Jesus diente mit der Hingabe seines Lebens für uns. Er als das makellose Opferlamm Gottes. Er als der Menschensohn, der keine Sünde hatte. Die Hingabe seines Lebens, dieser Dienst am Kreuz, dieser höchste Dienst, den es überhaupt geben konnte, den Gott, den Jesus für uns getan haben, der war für uns unverzichtbar, der war unersetzlich, der war unnachahmlich. Und Jesus benennt das auch so. Ich lese diesen Vers 20 noch einmal. Vielleicht beeindruckt er uns jetzt besonders. Matthäus 20, 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Stimmt. Aus dem, was wir bisher erkannt haben. Sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Der Bibel steht, er wurde zur Sünde gemacht. Habe ich vielleicht hier schon mal erwähnt, das ist der Vers, den ich am allerwenigsten verstehe in der Bibel. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Er nahm unsere Schuld, die Strafe für unsere Schuld auf sich, damit wir Gnade empfangen. Und es war keine billige Gnade. Obwohl Gott uns einfach so gnädig sein könnte, weil er ja sowieso der Größte ist. Er ist ja sowieso niemandem Rechenschaft schuldig. Aber nein, es war keine billige Gnade, sondern Jesus musste sein Leben als Lösegeld, nicht als Lösegeld für den Teufel, sondern für Gott, für die Gerechtigkeit Gottes geben. Jesus hat sein Leben als Lösegeld für die Gerechtigkeit Gottes gegeben, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Er erlitt Unrecht, damit wir gerecht werden. Er erlitt das Schlimmste, was ein Mensch erleiden kann. Erst recht, er trug den gesamten Zorn Gottes. Vor dem hat ihm am meisten gegraut, würde ich sagen. Er nahm das alles auf sich, damit wir dem Anspruch Gottes, dem Level Gottes, der Norm Gottes entsprechen können. Und du entsprichst der Norm Gottes, wenn du dieses Opfer von Jesus für dich in Anspruch nimmst. Jesus starb, damit wir leben können, du und ich. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Er erwarb uns ewiges Leben. Wir sind teuer erkauft, sagt Paulus in 1. Korinther 6. Nicht mit Gold und Silber und das ganze Gold und Silber dieser Welt, die ganzen Reichtümer der russischen Oligarchen oder sonstige Reichtümer würden nicht reichen, um uns zu retten. Das hätte nicht ausgereicht. Das hätte keinen einzigen Menschen retten können. Aber das Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, wie es Petrus in seinem ersten Brief sagt, das hat uns gerettet, das hat uns gerecht gemacht, das hat uns gereinigt von all unserer Schuld. Und Jesus ist immer noch Diener. Die Bibel sagt, dass Jesus uns nun auch vom Himmel her dient. Er betet für uns, er führt uns, er versorgt uns, er segnet uns. Er kümmert sich um uns, er leidet mit uns, er ist barmherzig mit uns, er geht uns nach. Und wenn er 100 Schafe hat und eins verirrt sich, lässt er die 99 stehen und geht dem einen nach und ruft. Er zwingt niemanden, aber er ruft, er wirbt, er tut alles, damit wir zu ihm finden, damit wir bei ihm bleiben. Jesus ist unser Vorbild in seiner dienenden Haltung. Er diente mit seinen menschlichen Möglichkeiten. Er diente mit seiner übernatürlichen Kraft und Weisheit. Er diente mit der Hingabe seines Lebens. Und darum sollte diese Predigt uns zum einen Jesus darstellen. Wir können Jesus nie zur Genüge kennenlernen. Wir müssen uns immer wieder neu von ihm als Person beeinflussen und beeindrucken lassen, sage ich noch einmal. Wir haben gerade am Mittwoch im Hauskreis Abendmahl gefeiert und da fiel uns auf, dass Jesus sagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Er sagt nicht zuerst, tut es zum Gedächtnis dessen, was ich für euch getan habe, sondern tut es zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich, nicht nur an das, was ich getan habe, sondern an das, wie ich euch liebe, was für einen Wert ihr in meinen Augen habt. Ich liebe euch. Keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, hat Jesus gesagt, Johannes 15, Vers 13. Also es ging darum, dass wir Jesus besser kennenlernen, auch gerade als Diener. Ich denke, es wird nicht oft darüber gepredigt. Aber dann geht es auch darum, dass wir seine Dienstgesinnung neu auf uns wirken lassen, dass wir ihm dafür danken. Und im Abendmahl danken wir ihm, wir beten ihn an dafür, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Also es geht auch um den Dank, es geht um die Anbetung, es geht um das Beeindrucktsein dafür, was er getan hat. Und letztlich, wie gesagt, es geht darum, uns zu prüfen. Wie sieht es mit unserer Dienstgesinnung aus? Wenn Jesus unser Herr so war, wie haben wir das Recht, besser sein zu wollen als er, anders sein zu wollen als er? Er sollte unser Vorbild sein und ich denke, wir dürfen ihn bitten, dass er diese seine Gesinnung in uns prägt, durch seinen Geist. Gerade vielleicht auch angesichts dieser Predigt, dass wir neu überlegen, Jesus, das hast du für mich getan. Und das Wenigste, was ich tun kann, ist, dir zu dienen, anderen Menschen zu dienen, eine Dienstgesinnung zu haben, bereit zu sein, mich zu beugen, um deinetwillen. Und wen wundert's, wenn Jesus sagt, fällt mir gerade ein, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jesus übersieht das nicht, Jesus vergisst das nicht, Jesus trägt dem Rechnung. Preis sei ihm für das, was er für uns getan hat, erst recht am Kreuz. Das wollen wir gleich feiern im Abendmahl und wollen uns neu beeindrucken lassen. Nur der Heilige Geist kann das tun. Das Abendmahl gilt für die, die Jesus Christus in ihr Leben eingeladen haben. Wir nehmen das Mahl des Herrn nicht zur Vergebung unserer Sünden, wie das oft leider in Kirchen gesagt wird. Das ist absoluter Quatsch, das ist Unsinn. Durch das Abendmahl wird dir keine einzige Sünde vergeben, wenn du nicht selbst mit deinem ganzen Herzen deine Sünde vor Jesus niedergelegt hast und ihm für sein Opfer gedankt hast und ihn als Erlöser und Herrn angenommen hast in dein Leben. Wir nehmen das Abendmahl, weil unsere Sünden vergeben sind. Darum sagt Jesus, tut es zu meinem Gedächtnis. Erinnern kann man sich nur an Sachen, die in der Vergangenheit waren. Tut es zu meinem Gedächtnis, ihr, die ihr das angenommen habt. Und das wollen wir jetzt auch gleich tun. Jesus, wir haben eigentlich gar keine Worte, das irgendwie auszudrücken, was wir empfinden, wenn wir an deine Erniedrigung denken. Herr, du hast mir gedient. Du hast meinen Geschwistern gedient. Du hast vielen, vielen anderen Menschen gedient und tust es auch jetzt noch. Und als diesen Knecht Gottes, als diesen Gottessohn, der Menschensohn wurde und Knechtsgestalt annahm, wollen wir dich jetzt anbeten, noch im Abendmahl. Und wollen diesen deinen höchsten Dienst, der überhaupt je möglich war und ist, proklamieren in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Das Mahl des Herrn ist eine Verkündigung. Und das ist etwas, was einmalig und einzigartig und genügend ist für Zeit und Ewigkeit. Du drückst es aus in Brot und Wein und sagst, dass wir diese Dinge zu uns nehmen sollen und dabei an dich denken sollen. Ich bitte dich, Herr, dass jetzt jeder Einzelne von uns sich prüft vor dir und dir neu dafür dankt, für deinen Dienst und uns dieses Mal dann auch dahingehend zum Segen dient, dass wir dir ein Stück näher kommen und dich anbeten, so wie du es bist. In Jesu Namen soll es geschehen. Amen.